Ja, guten Morgen. Ich habe vorige Woche zuerst kurz den Text Hegels besprochen, den man ganz richtig eigentlich das erste Systemprogramm des deutschen Idealismus nennt. Und wir haben dann in Aufzeichnungen Leopardis Ähnlichkeiten dazu gefunden, insbesondere zu dem Begriff einer Mythologie der Vernunft. Zu diesem Begriff und zu Mythologie und Mythos überhaupt ist natürlich viel mehr zu sagen, aber ich habe das aufgeschoben und stattdessen im zweiten Teil der Vorlesung den Faden dann noch an einem anderen Punkt bei Hegel aufgenommen, nämlich bei dem Begriff des Lebens. Und ich habe da begonnen, eine Entwicklung zu skizzieren, die beginnt bei der Auffassung des Lebens als eines konkreten Zusammenhangs, in dem diese ursprüngliche, alles umfassende Einheit des Seins erfahrbar wird. Und das ist eine Sichtweise, die, wenn es da auch gewisse Abweichungen gibt, Hegel und Hölderlin gemeinsam ist. Die Entwicklung von da ausgehend besteht in der zunehmenden Akzentuierung von Energie, Kraft, Steigerung und Kreativität in der Vorstellung des Lebens, während da das Element dieses Zusammenhängens in einem, des Allumfassenden, in den Hintergrund tritt. Und wir haben das zunächst einmal als eine allmähliche Einstellungsänderung bei Leopardi gesehen und werden dann heute, was noch interessanter ist, die Fortsetzung bei Nietzsche kennenlernen, dieser Entwicklung. Ich habe eine wichtige Stelle aus dem Zibaldone Leopardis, wo er sich alle Spannungen, die in seinen Gedanken zu dieser Sache wirksam sind, zu vergegenwärtigen sucht, habe ich dann am Ende eben nicht mehr vorlesen können. Ich resümiere jetzt noch einmal kurz und mit ein bisschen anderen Aspekten, worin diese Spannungen bestehen. Also der Ausgangspunkt war eine Unterscheidung an einer bestimmten Stelle, eine Unterscheidung, die er da macht, zwischen dem Leben als solchen und dem geführten Leben. Und das Ziel der Lebensführung ist das Glück. Wenn aber, sagt er, dasjenige, was uns glücklich macht, und das gilt für alles, was da in Frage kommt, in seiner Wahrheit erkannt wird, in seinem wahren Sein erkannt wird, dann offenbart es immer seine völlige Leerheit, Falschheit und Trostlosigkeit. Also liegt auf der Hand, dass diese Behauptung bei aller provokanten Zuspitzung eigentlich ziemlich vage und vieldeutig ist und dass man das ein bisschen auseinanderlegen sollte, zumindest ein bisschen. Also man hat es mit drei Unterscheidungen zu tun, wahr und falsch, Glück und Unglück, Leben und geführtes Leben. Und das ist eigentlich nicht klar, welche man und auf welche Weise man parallelisieren oder voneinander abhängig machen kann. Es gibt zum Beispiel eine Versuchung anzunehmen, dass Leopardi ein Paradox ausdrücken wollte, so von der Art, die Wahrheit des Glücks ist eine Falschheit. Aber Leopardi ist zwar, wie soll ich sagen, ein Schriftsteller, der kurze und prägnante Bemerkungen schreibt, aber ist nicht in dem Sinne ein Aphoristiker, dass er sowas intendiert hätte. Und was da das Paradox ist, muss man eigentlich auch erst präzisieren. Weil es ist zwar in der Tat ein Widerspruch, dass das Wahre das Falsche sei und ein Satz oder eine These, aus der das folgt, dass das Wahre das Falsche ist, kann man als Paradox bezeichnen. Es ist aber auf der anderen Seite ganz klar, dass wir immer sagen können, dass wenn etwas falsch ist, dass es dann wahr ist, dass es falsch ist. Und auf dieser Basis könnte man eine Präzisierung versuchen und sagen, Leopardi hat nicht gemeint, dass das Glück wahr und falsch zugleich wäre, sondern die Wahrheit über das Glück ist, dass es immer falsch ist. Die Frage ist dann allerdings, was ist ein falsches Glück? In einer gewissen Weise möchte man sagen, gibt es das gar nicht. Wenn es Glück ist, ist es eben auch in Wahrheit Glück. Aber es hat letztlich keinen Sinn, auf diese Weise gegen das Faktum anrennen zu wollen, dass wir sehr wohl und immer wieder und eigentlich auch konsistent von einem illusionären Glück, von einem eingebildeten Glück, scheinbaren Glück sprechen. Es sind verschiedene Hintergründe, die es gibt für diese Redeweisen. Also auf verschiedene Weise können die ihren Sinn haben. In den meisten Fällen spielt Zeit eine Rolle oder die Erfahrung von Zeit. Das kurze Glück hat sich als eine Illusion herausgestellt, weil es nämlich eine Telefonnummer war, die man mit den Lottozahlen verwechselt hat. Oder einfach, weil sich eine Begeisterung nach einer gewissen Periode abgestumpft und dann in Abneigung verwandelt hat. Da sagt man dann, das Glück war scheinbar, weil nicht dauerhaft. Diese Fälle sind zunächst verschieden. Also den mit der Abstumpfung und so. Den zweiten könnte man weiterdenken zu der Konsequenz, dass vielleicht kein Glück dauerhaft ist, sondern das Glück immer ein Vogel ist, wie man hier zu Lande sagt. Und dass darin die Falschheit liegt, die Leopardi meint. Dass das so alles, wenn man nur ein bisschen länger wartet, dann sich als das alles dann verschwindet, was Glück ist. Dabei setzt man allerdings eine Verknüpfung von Existenz und Dauerhaftigkeit voraus, die zwar oft als selbstverständlich angenommen wird, in der Philosophie zumindest seit Plato, aber an dieser Stelle einmal noch nicht gerechtfertigt ist. Man kann dem verbal ein bisschen ausweichen, wenn man sagt, in diesen Fällen ist im Grund gemeint, in diesen Fällen, wo man sagt, es ist nicht dauerhaft, ist im Grund gemeint, dass das Glück nicht wirklich im Leben verankert war und deshalb nicht dauern konnte, weil es nicht fest genug in dem das Glück, das ich erfahren habe oder von dem ich geglaubt habe, ich erfahre es, war in meinem Leben nicht so fest verankert, dass es hätte dauern können. Auf diese Art und Weise könnte man einen Aspekt von Leopardis Unterscheidung zwischen dem geführten Leben und dem Leben an sich in den Blick bringen, weil es ja sehr nahe liegt, dieses Leben, in dem das Glück verankert sein müsste, um wahr zu sein, genau als dieses je eigene individuelle Leben aufzufassen, aber als dieses individuelle, mir eigene Leben doch unter dem Gesichtspunkt einer gewissen Idealisierung, wie es sein sollte oder hätte sein können, so dass es zum Beispiel dem Glück gestattet, sich in ihm sozusagen zu verfestigen oder zu verankern. Auf diese Weise kommt aber jedenfalls eine Dimension der Ursächlichkeit eine gewisse Bedeutung in dieser Überlegung. Das Glück erweist sich als falsch, und das ist ja eine Erfahrung, die jeder kennt. Das Glück erweist sich als falsch, gerade sofern es nicht die richtigen Ursachen hat. Es erweist sich als falsch, insofern es nicht durch so eine Verankerung in meinem Leben gerechtfertigt ist. Und da, an diesem Punkt, ist die Aussage Leopardis, dass immer, wenn wir auf diese Weise oder in dieser Hinsicht nach dem Grund oder nach der Wahrheit unseres Glücks fragen, dass es sich dann immer als falsch erweist. Und dieser Behauptung kann man jetzt natürlich auch wieder mindestens zwei verschiedene Deutungen geben. Die eine ist gewissermaßen metaphysisch und besagt, so ist es eben. So ist es eben mit Notwendigkeit, so ist die Welt eingerichtet. Die Welt ist so eingerichtet, dass immer, wenn man nachfragen, ob unser Glück, dass wir dann sehen, weil es eben einfach so ist. Auch wenn wir nicht nachfragen, wäre es so. Ne? Aber wir sehen dann immer, es ist eigentlich ohne Substanz, ohne Verankerung in meinem Leben. Die andere Deutung sagt, vielleicht ist es gar nicht notwendig so. Aber immer, wenn wir nach der Wahrheit, nach der Rechtfertigung unseres Glücks fragen, immer dann ist es so. Also das läuft darauf hinaus, dass man sagt, es ist gerade die Suche nach der Wahrheit des Glücks, unser Verlangen, unser eventuelles Verlangen, uns unseres Glücks zu versichern, indem wir nach seinen Gründen und nach seiner Verankerung irgendwo fragen, im eigenen Leben oder im Leben überhaupt, was die Möglichkeit von Glück zerstört. Also an der Stelle, die ich Ihnen da letztes Mal als erste vorgelesen habe und über die ich jetzt spreche, lässt sich nicht entscheiden, ob Leopardi diese Alternative sich klar gemacht hat. Und natürlich auch nicht, für welche Seite er sich entschieden hätte. Aber aus dem, was ich Ihnen sonst von ihm schon erzählt habe, ist klar, dass er in dem Streben nach Wahrheit auf jeden Fall eine destruktive Wirkung im Hinblick auf die Glückserfahrung erkennt. Das ist auf jeden Fall so. Nicht so klar ist die Umkehrung der Sache, ob wir im Falle einer Abstinenz von der Wahrheit, also eben dann, wenn wir, wie er das auch von sich sagt, Skeptiker sind, einen skeptischen Standpunkt einnehmen und darauf verzichten, nach der Wahrheit zu fragen, ob wir dann auch wirklich glücklich werden. Oder nicht nur vielleicht weniger unglücklich, wie er oft sagt, oder genauso unglücklich. Das ist nicht ausgemacht. Also diese Überlegungen, das war diese erste Stelle, die ich vorgelesen habe, das stellt aber wirklich nur einen groben Ansatz dar, einen Denkansatz, den man in viele Richtungen weiterführen kann und von dem aus Leopardi tatsächlich im Lauf der Zeit, im Lauf seiner Entwicklung in verschiedene Richtungen gegangen ist. Für mich ist aber jetzt im Augenblick nur ein ganz äußerlicher, ganz abstrakter Punkt an dieser Sache interessant. Oder ich möchte jetzt nur über einen Aspekt reden, der nicht das Zentrum dieser Überlegung selber ist. Nämlich die weitgehende Unbestimmtheit dessen, die Unbestimmtheit, in der er das belässt, was da dem geführten Leben, also diesem Leben, in dem wir der Illusion von Glück erliegen und erliegen wollen, was dem gegenübersteht. Also was das ist, was Leben heißt, in der Gegenüberstellung zwischen Leben und geführtem Leben. Was ist das eigentlich? Zuletzt habe ich da zum Beispiel von der Einrichtung der Welt gesprochen. Also man könnte auch sagen, es liegt in der Natur der Dinge, dass sie unser Glück nicht rechtfertigt, die Natur. Wenn man das sagt, welche Rolle spielt es dann, dass überhaupt in der Natur Leben ist? Dass in ihr menschliches Leben ist? Das sind sehr, sehr wichtige Fragen. Also noch einmal zumindest drei Facetten, die man da geben kann. Ist das Illusionäre des Glücks ein Ausdruck davon, dass wir die Bahn unseres Lebens in einer Welt, in einer Natur führen, die dagegen völlig indifferent ist, weil sie unbelebt ist? Ist das so? Ist es so, dass das Illusionäre daher kommt, dass wir unser Leben in einer Natur führen, die gar nicht belebt ist und daher völlig indifferent? Oder liegt es daran, dass sie zwar belebt ist, aber indifferent gegen das menschliche Leben? Diesen Fall untersucht er ja, oder den spielt er aus, genau in diesem Text, in den Operetti Morale, dem Dialog des Isländers mit der Natur, den ich da in einer anderen Vorlesung schon mal besprochen habe und auf den wir nochmal zurückkommen werden. Da ist die Natur zwar belebt, aber sie ist indifferent gegen das menschliche Leben. Oder drittens liegt das Illusionäre des Glücks daran, dass wir in dem Leben, das wir führen, nicht dem Leben entsprechen, das von Natur aus ein ordentliches menschliches Leben wäre. Dann würde die Natur sowas, in dieser dritten Variante, würde man sagen, die Natur stellt uns sowas zur Verfügung, wie die Möglichkeit eines menschlichen Lebens, im Unterschied zu dem tierischen Leben, also zu dem Leben des dauernden großen Stoffwechsels der Natur. Aber wir werden dem nicht gerecht oder können dem nicht gerecht werden aus irgendeinem Grund. Also zum Beispiel aufgrund von sowas, was in der christlichen Religion die Erbsünde ist oder dergleichen. Ja, das wäre so ein Punkt. Das sind Fragen, die an dieser Stelle nicht auftauchen, aber die dort vorhanden sind, sozusagen, die kommen da nicht an die Oberfläche, aber die sind vorhanden und in ihrer Vorhandenheit leiten sie ein bisschen natürlich die Entwicklung des Denkens über diese Frage bei Leopardi, aber wie wir sehen werden, auch in einer gewissen Weise in der Philosophie Nietzsches. Bei Leopardi selbst haben wir dann gesehen, wie in der Folge zuerst einmal den Gedanken aufnimmt, die Natur als solche wäre insgesamt Leben. Also da nimmt er dann von diesen drei Möglichkeiten die mittlere auf jeden Fall mal wahr und sagt, die Natur ist Leben. Eine bestimmte Zeit lang zumindest. La natura e vita. Und Leben heißt in diesen Zusammenhängen dann bei ihm auch immer schon Steigerung des Lebens. Leben ist nicht nur ein Faktum, sondern Leben ist etwas, was sich selber intensiviert. Leben ist nur Leben als sich selbst steigernd. Also das Leben wird dann schon gedeutet als Kraft, als Energie. Das sind alles Attribute, die an der ersten vorgelesenen Stelle gar nicht vorkommen. Ne? Und diese Energie des natürlichen Lebens ist auch eine Energie im menschlichen Leben und kann als Glück erfahren werden. Habe ich auch entsprechende Stellen vorgelesen, ne? Wo es ein Piacere ist, sozusagen, das Lebendige, das Kräftige, man kann auch sagen, das Überwältigende zu betrachten. Er macht von Anfang an auf diese Differenzierung aufmerksam. Die natürliche Energie kann im menschlichen Leben auf zwei Arten gegenwärtig sein, mindestens zwei Arten, nämlich einerseits als das dynamische Prinzip der Entwicklung des Menschen, also quasi biologisch, als dasjenige, was uns werden und wachsen lässt, aber natürlich nicht nur werden und wachsen, sondern auch absterben. Aber sie kann auch auf eine andere Art und Weise im menschlichen Leben gegenwärtig sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das klingt völlig trivial und simpel, aber das ist ein sehr wichtiger Ansatzpunkt. Sie kann auch als Reiz, als Belebung von außen, durch Empfindung oder Wahrnehmung im menschlichen Leben gegenwärtig sein. Also in der Teilnahme an oder in der Kontemplation von einem Phänomen der Energie. Natürlich interagieren diese zwei Faktoren miteinander. Die belebende Wirkung der Wahrnehmung natürlicher Energie, also mit einem Wort der Erhabenheit, das ist ein Thema, auf das wir noch zu sprechen kommen werden, später in anderen Zusammenhängen, hat einen Einfluss auf die Entwicklung, auf die Beförderung oder Hemmung der Kraft, der Bildung und Entwicklung des Menschen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, das ist ein ganz fundamentaler Punkt auch bei Nietzsche, dass das eine Interaktion ist zwischen diesen zwei Arten, wie die, es ist immer dieselbe sozusagen natürliche Energie, aber es sind zwei Arten, deren sozusagen Kreislauf oder Interaktion wichtig ist für das, was man im allerweitesten Sinn Erziehung oder bei Nietzsche dann natürlich auch Züchtung nennt, dass es diese Interaktion gibt, dass sozusagen der äußere Reiz etwas ist, was im Grund von derselben Art, auf dieselbe Art wirken kann in uns, nämlich als lebensbefördernd oder lebenshemmend, wie das, was in uns sozusagen als natürliche Anlage schon diese Entwicklungskraft des Lebens ist. Also das sind dann Zusammenhänge gewesen, wo man das Verhältnis von geführtem Leben und natürlicher Lebendigkeit viel, viel konkreter und in viel bestimmteren sozusagen Konstruktionen sehen kann. Und dann habe ich aber an diesen Stellen auch gezeigt, dass sich dann noch ein zusätzlicher Gegensatz abzeichnet zwischen dieser lebendigen Natur, insgesamt, die Natur, das Ganze ist lebendig, und Materie. Und das hat er dann geführt zu einer positiven Verbindung von Geist und Lebendigkeit mit dem gemeinsamen Gegensatz der toten Materie. Das ist sozusagen eine kleine Theorie des Spiritus als Lebensgeist. Da habe ich eine Stelle, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich die vorgelesen habe oder nicht, ich glaube, die habe ich eher nicht vorgelesen, wo er das ausdrücklich sagt, das, was wir Spirito nennen, Spiritus in den Charakteren, in den Verhaltensweisen, in den Einstellungen, in den Reden, Handlungen, Schriften der Menschen, das ist Leben. Ja? Also das Leben ist was, da bestimmt er das Leben als was Spirituelles, und in dem Moment, wo er dazu übergeht, das Leben als Spirituelles, das ist natürlich klar, dass eine gewisse Fortsetzung, eine nicht triviale, aber doch eine Fortsetzung des vorigen Gedankens. Wenn wir in der Wahrnehmung an der Lebensenergie teilnehmen können, die uns von außen zugeführt wird, oder mehr oder weniger teilnehmen, und dass diese oder jene Effekte in uns auslöst, dann ist es nur eine konsequente Fortsetzung, sagen, wenn in der Wahrnehmung, dann vielleicht auch in höheren von den sogenannten kognitiven Fähigkeiten, ne, oder geistigen Fähigkeiten. Also dieser Geist, dieser Spirito ist das Leben, cosa viva. Und zwar deswegen, weil das Empfinden Leben ist. Da sagt er genau das. Ne? So, in Wirklichkeit kann man den Geist, den Spiritus, auch Lebendigkeit, Vivacita, nennen. Also das ist ein sehr wichtiger zusätzlicher Übergang. Das sind natürlich Gedanken, das ist bei ihm nicht. Aber bei Nietzsche, der das natürlich, für den das genauso ein wichtiger Punkt ist, wird von Nietzsche sozusagen erkannt als eine Affinität mit dem Spinozismus. Aber oder mit Spinozas Philosophie. Da gibt es natürlich Unklarheiten, was über den Status dieses Begriffs Materie als solchen. Ne? Was ist das? Ist das jetzt sozusagen eine Wirklichkeit sui generis in der Natur? Also ist in der Natur, die das Ganze belebt ist, dann doch irgendwo was, was nicht belebt ist? Oder ist das nur was, ist mit dem Begriff der Materie was gemeint, was wir da als Unterschieden denken und wo wir nicht sicher sein können, ob das auch wirklich eine Referenz hat, also ob das einen ontologischen Anspruch stellt. Das lassen wir jetzt mal offen. Aber im Grund, wenn man sich diese Konstruktion anschaut, dann scheint es so, als wäre zumindest eine notwendige Bedingung gegeben, unter der wir uns ein glücklich geführtes Leben vorstellen könnten. Nämlich die lebendige Energie der Natur können wir in dem Leben, das wir führen, erfahren. Aber diese Bedingung ist nicht hinreichend. Und so ist es nicht. Und es ist gar nicht so leicht, wenn man seinen Text liest, den Punkt zu identifizieren, warum nicht. Warum das nicht ein mögliches Bild ist. Weil er zeichnet ja in diesen Überlegungen, zeichnet er ja sozusagen einen Zusammenhang zwischen Leben, wie es an sich ist, das natürliche Leben, und dem, was ein geführtes Leben ist. Und es scheint nichts dagegen zu sprechen, dass man sagt, ja genau, eben in diesen Erfahrungen des Energischen, des Lebendigen, des Belebenden, der Natur, da lege für uns die Möglichkeit, glücklich zu sein. Und irgendwie spielt das ja im Hintergrund immer so ein bisschen eine Rolle bei Leopardi, aber zugleich sagt er immer, aber so ist es nicht. Und warum ist es nicht so? Das ist von der Interpretation her ein gar nicht so ein einfacher Punkt, habe ich gesagt. Der Grund dafür ist die Kraft das Amour propre bei ihm. Das ist der eigentlich entscheidende Grund, warum das nicht so ist. Die absolute Dominanz des Egoismus im Sinne der Eigenliebe im Leben der Menschen. Die Tatsache, dass wir immer mehr wollen, als wir haben, dass wir immer alles, dass wir uns immer etwas einbilden, was nicht da ist, was wir nicht haben, und dass wir immer das haben wollen, was wir nicht haben, und je mehr wir davon bekommen, umso mehr vermehren sich auch sozusagen die Möglichkeiten, sich was zu wünschen, was man nicht hat. Oder um es sozusagen auf einen zugespitzten Punkt zu bringen, den man quasi terminologisch brauchen kann, alles, was wir uns einbilden können, zum eigenen zu machen. Darum heißt das eben Eigenliebe. Es gibt eine Stelle, wo er auch wirklich sagt, die Menschen könnten glücklich sein, wenn sie bloß nicht glücklich sein wollten, die ganze Zeit. Und dann sogar noch so weit gehen, auf wissenschaftliche Weise die Bedingungen des Glücks zu erforschen. Sie können ihr Verlangen nach Glück nicht befriedigen, und zwar umso weniger, je höher sie organisiert sind, das heißt, je mehr sie wissen. Das heißt, in Wirklichkeit ist es so, dass bei Leopardi, und das ist jetzt eine Präzisierung, die er selber nie ganz explizit macht, aber der Ausdruck kommt dauernd vor, von dem Amour propre, von der Eigenliebe. Eine Präzisierung, dass Leopardi nämlich das geführte Leben, so wie es faktisch ist, als etwas sieht, was wir immer zusammenfassen oder dessen Leitgedanke immer diese Selbstliebe ist. Und zwar genau der Amour propre in dem Sinne, wie das bei Rousseau aufgefasst wird. Also, Sie haben eine Vorstellung davon, oder ich erinnere Sie, wie das ist, dass bei Rousseau eben diese Unterscheidung von Amour de soi, Selbstliebe, und Amour propre, das ist eine der allerwichtigsten Unterscheidungen, die er überhaupt macht. In dem ursprünglichen Naturzustand, in dem allerursprünglichst imaginierten Naturzustand, ist der Mensch sozusagen nur er selbst, ein Individuum, und das Einzige, was ihn leitet, sind seine eigenen Interessen und die Befriedigung seiner eigenen Interessen und das, was ein wirkliches Interesse in ihm ist, und das gewährt ihm in einer gewissen Weise die Natur, und das ist dieser ursprüngliche, die Selbstliebe. Und in einer gewissen Weise hat Rousseau selbst sein ganzes Leben ja genau immer wieder probiert, sich selber in solche Zustände zu bringen, also in solche Zustände der Isolation von allen anderen, und in denen er nur mit der Natur, die ihm, von der er glaubt, sie könnte ihm eine Befriedigung dieser primären Bedürfnisse erlauben, in der er nur mit der Natur zu tun hat und nicht mit irgendwem anderen, der ihm sozusagen zeigt oder sagen kann, was er sonst noch machen könnte, wie er das, was er sich wünschen könnte, sozusagen, und ihn auf den Weg, das, was er sich wünschen könnte, zu verwirklichen, statt das zu verwirklichen, was er ist und was sein echtes Bedürfnis ist. Das heißt, Selbstliebe, Amour de soi. Und davon ist radikal verschieden, was er Amour propre und Eigenliebe nennt, und was es erst gibt in einem Zustand primärer Vergesellschaftung. In dem Moment, wo die Menschen beginnen, sozusagen eine Gemeinschaft zu bilden, auch bei Rousseau ist da der zentrale Begriff Familialisierung, ja? Also wo niemand mehr für sich allein, sondern alle in einer gewissen Art von Verbänden, und zwar sind das auch bei Rousseau primär Liebesbeziehungen, lebt. Ja? Beziehungen der Liebe, des gegenseitigen Austausches, des gegenseitigen Verständnisses. Und mit dem Eintritt in diesen Zustand der Entwicklung der Gesellschaft ist immer schon, sagt er, mit der Liebe der Keim sozusagen ihrer Zerstörung da, in der Form sozusagen der Eifersucht. Jetzt hat man immer andere, auf die man schauen kann, was die haben, und das Zusammensein mit anderen vermehrt, sozusagen erweitert den Bereich dessen, was wünschbar ist, womit man konkurrieren kann und so weiter. Und da sozusagen alles, was man, und damit entsteht eben diese Möglichkeit des des Egoismus im Sinn der Eigenliebe. Genau in diesem, darum habe ich vorher das in der Sprache so gewendet, alles, was man sich vorstellen kann, was einem begegnet, was eine Möglichkeit ist, zum Eigenen zu machen, in sich hineinziehen und zum Eigenen machen. Darum sagt Rousseau auch, die Wurzel allen Übels, er sagt nicht, die Wurzel allen Übels beginnt damit, dass die Menschen zu denken lernen oder sowas, sondern er sagt es präziser, die Wurzel allen Übels ist das Vergleichen. Sozusagen sich in Konkurrenz setzen, sich in Abstufung setzen oder auch zu anderen oder auch die Güter, die man hat oder die man erwerben könnte, zu vergleichen miteinander. Mit dem Vergleichen beginnt sozusagen die Eifersucht. Und die Schwierigkeit, damit umzugehen, welche Rolle das bei Leopardi spielt, ist die Schwierigkeit genau festzulegen, wann er auf welche Weise mit Rousseau sich beschäftigt hat. Da gibt es verschiedene Etappen und da muss ich Ihnen gestehen, da habe ich nicht alles gelesen, was man lesen müsste, aber es ist ganz klar, dass das nicht völlig eindeutig ist, ab welchem Zeitpunkt er direkt Texte von Rousseau gelesen hat und bis zu welchem Zeitpunkt er Rousseau sozusagen nur aus Zitaten und aus Schriften gekannt hat, die gegen Rousseau gesprochen. Aber er verwendet den Ausdruck Amour propre wirklich so, dass er übereinstimmt mit der Verwendung bei Rousseau. Und zwar eben als das leitende Prinzip des geführten Lebens, so wie wir es führen, seit wir, jetzt sage ich mal unter Anführungszeichen, modern sind, also vergesellschaftet sind in dem weitesten Sinn. Das ist nicht absurd. Das ist ganz, das ist etwas ganz Natürliches, dass er das so verwendet. Die großen Romane von Stendhal, die großen Entwicklungs- und Erziehungsromane, in denen ist es so. Die haben ihre Dynamik genau darin, dass da ein Held beschrieben wird, der ein bestimmtes Leben führt, das eben nichts anderes ist als die Entwicklung der Konsequenzen des Amour propre, der Selbstliebe, der Eifersucht, des dauernden Vergleichens und Konkurrierens, die Konsequenzen, die das in einem Leben hat, das unter diesen oder jener bestimmten Umständen beginnt und in denen immer die Eifersucht sozusagen eigentlich das dominierende, dynamische Element ist. Also immer zugleich mit dem Liebesverlangen, das Liebesverlangen sozusagen immer gestört wird durch die davon nicht abtrennbare Eifersucht. Das ist ja im Leben Rousseaus selber auch genauso gewesen. Natürlich, der hat das nicht nur diagnostiziert, sondern auch erlitten. Also dieser Zusammenhang, dort wo sozusagen Lebensführung beschrieben wird, in diesen großen Entwicklungsromanen, dort ist das auch tatsächlich immer so. Also das ist nicht eine Macke von Leopardi, das ist was einfach so ist, was von den intelligenten Menschen so erkannt worden ist. Also am deutlichsten herausgearbeitet hat das der René Girard in diesem ersten großen Buch, wie heißt denn das? Mensonge romantique et vérité romanesque oder so ähnlich. Also da wird sozusagen ein großer Abschnitt der klassischen europäischen Literaturgeschichte als Entwicklung einer sehr raffinierten Variante dieses Prinzips dargestellt. Ein absolut lesenswertes Buch. Also, aus diesem Grund, das ist es, was uns sozusagen, dieses dauernde Vergleichen ist uns das, was uns daran hindert. Wir steigern dauernd sozusagen die Vielfalt der Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns das Glück bringen könnten. Wir kontrollieren das dauernd und deswegen verwehren wir uns die Erfüllung unseres Glücksstrebens. Und das heißt zugleich auch, immer mehr wird aus diesem Grund das, was man sagen könnte, Desillusionierungsgefälle, das Gefälle der Desillusionierung, wird immer mehr bei Leopardi zu dem eigentlichen Maß von Glück und Unglück. Lebenskraft, Erfahrung von Lebenskraft, wo ich zuerst gesagt habe, ja, eigentlich schaut das ja so aus, als hätten wir eine Möglichkeit, ein glückliches Leben zu führen, weil wir ja im Prinzip imstande sind, uns beleben zu lassen, begeistern zu lassen von dem, was wir wahrnehmen und das in eigene Lebensenergie umzuwandeln. Aber genau diese Lebenskraft wird jetzt relativierbar auf die Unterscheidung zwischen Körper und Geist. Und da habe ich Ihnen diese Stellen vorgelesen, wo das so einen Kalkül aufbaut, nicht? Wo er so sagt, der körperlich Schwächere kann mehr an Lebendigkeit und daher auch ein höheres Potenzial an Unglück haben als der körperlich Stärkere, wenn es möglich ist, dass wir sozusagen, was unseren Lebenskraft zur Verfügung steht, immer mehr in spirituelle, vergleichende, reflektierende Aktivität verlagern. Dann kann das so sein. Und auf diese Weise tritt das Leben dann noch einmal im Gegensatz zum geführten Leben. Und kann es dazu kommen, dass, wie Leopardi immer wieder sagt, die Konfrontation des hochorganisierten Wesens mit dem Leben, wie es an sich ist, für dieses Wesen das ultimative Unglück bedeuten kann, statt ihm sozusagen diese Erfüllung zu gewähren. Und diese Konfrontation kann auf verschiedene Weisen zustande kommen, durch Ausbleiben der Reize. Da habe ich Ihnen eine Stelle vorgelesen, wo er gesagt hat, wenn der Hochorganisierte, wenn dem seine Reize ausbleiben, dann fällt er sozusagen in das absolute Nichts, in den Verdruss. Aber es kann auch die Suche nach der Wahrheit sein, die immer wenn wir nach der Wahrheit suchen, dann ist es so, dass wir erkennen, nach der Wahrheit des Glücks suchen, dann ist es so, dass wir erkennen, dass es eine leere Angelegenheit ist, also die Spiritualisierung selbst. Das sind Gedanken, in denen auch wenn man, da kann man über einige Jahre hinweg seine Reflexionen verfolgen und die gehen immer wieder in verschiedene Richtungen und enthalten viele Unklarheiten und wahrscheinlich stecken da auch echte Widersprüche drinnen. Und in einer längeren zusammenhängenden Reflexion aus dem Jahr 1826, das ist relativ spät, ne? Also um diese Zeit wären die Eintragungen in dem Zibaldone schon ziemlich spärlich, immer weniger. 1832 gibt es dann die allerletzten. In so einer langen Überlegung stellt er sich da diesem Problem. Es ist nicht so, dass es ihm gelungen wäre, alles gerade zu biegen, aber es ist interessant, wie er es versucht und wesentlich ist dabei an dieser Stelle dann die Berücksichtigung einer zusätzlichen Dimension, wo man sagen kann, in einem gewissen Sinn sagen kann, Geschichtlichkeit ist das. Das lese ich Ihnen jetzt kursorisch vor. Also aus dem Jahr 1826. Es scheint so, tatsächlich scheint es so zu sein, dass mein System, Systema sopra la felicità, also meine Überlegungen über das Glück, über das menschliche Glück, vom Grund auf widersprüchlich wären, gesteht er sich ein. Nämlich dadurch, dass ich einerseits, auf der einen Seite ist es ja so, sagt er, dass ich da nichts höher schätze als die Aktivität, das Übermaß des Lebens, die Handlung, die Energie und so weiter. Und dass ich aus diesem Grund den Zustand, in dem sich die Menschheit in der Antike befunden hat, dem Modernen vorziehe. Auf der anderen Seite sage ich aber immer, dass die glücklichsten Menschen die sind, oder zumindest die, die am wenigsten unglücklich sind, die sind, die am allerwenigsten von dieser Lebendigkeit haben, die sozusagen im gleichgültigsten Zustand verharren. Also, wenn er sagt, glücklich sein können wir ja eigentlich nur, wenn wir uns abschalten von allem. Eine Konsequenz, wenn wir reduzieren, was uns als Reiz entgegenkommen kann, dann riskieren wir am wenigsten, sozusagen unglücklich zu sein. Turn off, relax and float downstream, ne? Sozusagen, schalte ab. Und dann sagt er auch, in Wirklichkeit passt es eigentlich ganz gut zusammen. In Wirklichkeit ist das kein Widerspruch, sagt er. In Wirklichkeit muss das zumindest kein Widerspruch sein. Denn, sagt er, wenn wir mal die Möglichkeit anerkennen oder uns mit der Möglichkeit, wie soll ich sagen, Frieden schließen oder mit dem Faktum Frieden schließen, dass es einfach nicht möglich ist, wirklich glücklich zu sein. Und dass es aber genauso wenig möglich ist, das Verlangen nach dem Glück aufzugeben. Wenn wir einmal erkannt haben, dass von Natur aus eben wir nach etwas streben, ein Ziel anstreben, das wir nicht wirklich erreichen können. Und dass das Unglück, das in allem Lebendigen steckt, sozusagen damit zusammenhängt und dass nichts in einer gewissen Weise dieses Ziel des Glücks erreichen kann. Und dass das Unglück in einem Wesen umso größer und mehr ist, als es auch darum weiß, dass es das Glück nicht erreichen kann. Also das Unglück sozusagen dem alles verfällt, sozusagen intensiviert wird durch das Wissen um dieses Unglück, dann ist eigentlich klar, dass das höchste Glück nur in einer Minimierung des Unglücks bestehen kann, also nur negativ und nicht positiv sein kann. Und die am wenigsten entwickelten, die weniger sensiblen Wesen, die sozusagen weniger lebendig durch ihre eigene Natur sind, die haben aber auch sozusagen am wenigsten von dieser Reflexion und das sind in Wirklichkeit die in einer gewissen Weise die Glücklichsten sind. Und das ist der Zustand des Primitiven oder des Wilden. Und aus diesem Grund bevorzuge ich den Zustand des Selvaggio, also des Wilden, gegenüber dem des Zivilisierten, Civile. Aber, sagt er, wenn einmal der Prozess in Gang gekommen ist, incominciato ed arrivato fino a un certo segno lo sviluppo dell'animo, also wenn der Prozess der Spiritualisierung sozusagen einmal in Gang gekommen ist, dann kann er nicht aufgehalten werden und dann kann man auch nicht zurück zu diesem früheren Zustand. Und so ist es faktisch. Sowohl die Individuen wie auch die Nationen Europas und eines großen Teils der Welt sind gefangen in dieser Entwicklung der zunehmenden Spiritualisierung und es ist unmöglich, in einen primitiveren Zustand zurückzukehren. Und dann schließt er diese Überlegung und sagt, also so, das ist das, was ich gemeint habe, wie gesagt, da kommt eine zusätzliche Dimension der geschichtlichen Entwicklung hinein. Und dann schließt er diese Überlegung mit den Worten, und das ist in einer gewissen Weise sein letztes Wort oder fast sein letztes Wort, das kann man als sein letztes Wort nehmen, vielleicht tut man ihm Unrecht. Aber dann sagt er Folgendes, resta un solo remedio, ein einziges Mittel gibt es da noch, la distrazione, die Ablenkung. Die Ablenkung, die besteht in dem höchsten Maß von Aktivität, das man entwickeln kann. Maggior somma possibile di attività, die Azione. Und also sozusagen dauernd was machen, dauernd lebendig sein, sich dauernd beschäftigen. Dadurch kann man abgelenkt werden von der Reflexion darauf, wie das Leben wirklich ist. Dadurch kann man das immer unterbrechen oder verschatten. Dieses Heilmittel, dieses Remedio ist weit davon entfernt, uns wirklich in den früheren Zustand zurückbringen zu können. Es hat nur eine oberflächliche Ähnlichkeit damit. Man täuscht sich damit nur. Aber die Effekte davon sind das Beste, was wir überhaupt erreichen können, wenn wir nach Glück streben. der, ich würde sagen, Tanzmauszustand. Der Übergang des Individuums, der Menschheit, der Nationen in den Tanzmauszustand. Dauernd irgendwas Neues, anderes machen, immer beschäftigen, nur nicht nachdenken. Direkt auf diese Stelle, also ohne Namensnennung, direkt auf diese Stelle bei Leopardi, respondiert, und zwar mit unverhohlener und beißender Verachtung, folgende Passage in der Genealogie der Moral, im dritten Abschnitt der Genealogie der Moral bei Nietzsche. Also da hat er, der dritte Abschnitt, das ist der heißt, was bedeuten asketische Ideale, ne, und wo da diese antinihilistische und diese Invektiven gegen die lebensverneinenden Tendenzen, also genau das, was ja Leopardi auch diagnostiziert hat, diskutiert wird. Da kritisiert er, genau, ein paar Zeilen vor der Stelle, dieses hypnotische Nichtsgefühl, die Ruhe des tiefsten Schlafs, Leidlosigkeit, kurzum, gilt jetzt als Wert aller Werte. Ne? Das ist die furchtbarste Bedrohung des Lebens überhaupt. Ne? Das ist die Grundlage seiner Invektiven gegen diese Priestermoral und gegen das Christentum und das alles. Und dann sagt er Folgendes, Interessante: Viel häufiger als eine solche hypnotistische Gesamtdämpfung der Sensibilität, der Schmerzfähigkeit, welche schon seltene Kräfte von Mut, Verachtung der Meinung, intellektuellem Stoizismus voraussetzt. Also viel häufiger wird gegen Depressionszustände ein anderes Training versucht, welches jedenfalls leichter ist, die machinale Tätigkeit. Das ist genau das, was Leopardi da gemeint, die machinale Tätigkeit. Dass mit ihr ein leidendes Dasein in einem nicht unbeträchtlichen Grad erleichtert wird, steht außer allem Zweifel. Man nennt heute diese Tatsache etwas unehrlich den Segen der Arbeit. Die Erleichterung besteht darin, dass das Interesse des Leidenden grundsätzlich vom Leiden abgelenkt wird. Dass beständig ein Tun und wieder nur ein Tun ins Bewusstsein tritt und folglich wenig Platz darin für Leiden bleibt. Denn sie ist eng, diese Kammer des menschlichen Bewusstseins. Die machinale Tätigkeit und was zu ihr gehört, wie zum Beispiel die absolute Regularität, der pünktliche, besinnungslose Gehorsam, das ein für alle Mal der Lebensweise, die Ausfüllung der Zeit, eine gewisse Erlaubnis, ja eine Zucht zur Unpersönlichkeit, zum sich selbst vergessen, zur Incuria sui, wie gründlich, wie fein hat der asketische Priester sie im Kampf mit dem Schmerz zu benutzen gewusst. Ja? Also das passt wirklich hundertprozentig da genau auf diese Diagnose von Leopardi mit der komplementären, entsprechenden, sozusagen denunzierenden Verachtung. Was Nietzsche dagegen hält, was Nietzsches eigene Ansicht gegen das ist, kann ich Ihnen vorlesen aus einer Stelle in der zweiten Abhandlung der Genealogie der Moral. Was ist aber in Wirklichkeit das Wesen des Lebens? Ne? Was ist das Wesen des Lebens? Er hat da vorher kritisiert, diese oder jene Positionen mit dem Herbert Spencer hat er sich da auseinandergesetzt und sagt, damit aber mit dieser Position ist das Wesen des Lebens verkannt. Denn das Wesen des Lebens ist sein Wille zur Macht. Wenn man das nicht erkennt, dann übersieht man den prinzipiellen Vorrang, sagt er jetzt wieder wörtlich zitiert, denn die spontanen Angreifenden, Übergreifenden, die Neuauslegenden, die Neurichtenden, die gestaltenden Kräfte haben, auf deren Wirkung erst die Anpassung folgt. Und damit, wenn man das nicht versteht, ist im Organismus selbst die herrschaftliche Rolle der höchsten Funktionen abgeleugnet, in denen der Lebenswille aktiv und formgebend erscheint. Also Nietzsche insistiert darauf, dass über diese Schwierigkeit hinweg, dass man sozusagen über diese Schwierigkeiten, die mit der Spiritualisierung verbunden sind, also dass sozusagen Lebensenergie im Geistigen erfahren wird, er insistiert darauf, dass man nicht aufgeben kann, sozusagen Lebensenergie als eine angriffige, als eine sich erweiternde, als eine über sich hinaustreibende zu sehen und nicht dem dem sozusagen sich nicht in die Konsequenzen sozusagen dieser Enttäuschung fügen darf. Also das Wesen des Lebens, das Wichtige bei Nietzsche ist, dass das Wesen des Lebens immer der Wille zur Macht, als Wille zur Macht immer als etwas Positives gesehen werden muss. Was das heißt und dass das differenziert werden muss, es ist klar, dass das differenziert werden muss und dass man noch verstehen muss, was das meint. Aber das ist was er dagegen hält, gegen diese Resignation, entweder in der, wie gesagt, Gesamtdämpfung oder Resignation in der dauernden Betriebsamkeit. Also, das Leben in seiner positiven Bestimmung, das ist der Wille zur Macht. Es ist nicht so völlig klar, inwiefern er in Widerspruch, man muss genauer sagen, wo und an welcher Stelle der Widerspruch zu Leopardi besteht. In einer Hinsicht teilt er ja Leopardis Einstellung. Sie haben ja was Wichtiges gemeinsam. Sie haben sozusagen das Diagnostische gemeinsam. Er teilt Leopardis Einschätzung, dass die machinale Tätigkeit, also dieses Zusammenspiel von machinaler Tätigkeit und Katatonie und sozusagen sich dauernd dämpfen, dass das zur universalen Lebensform geworden ist. Und er teilt auch Leopardis Einschätzung, dass das die niedrigste und verächtlichste Lebensform ist, die zu dem tendiert, was für Nietzsche dann sozusagen der Ausdruck seiner ganzen Verachtung ist, diese Vorstellung vom letzten Menschen. Also da sind sie auch beide Propheten. Die war also furchtbar, wenn man das liest. Ne? Der Unterschied liegt in der Einstellung zu dem, was diagnostiziert wurde. Und das ist von Nietzsche auch deutlich registriert worden. Also dass der Unterschied in der Einschätzung liegt. Wir werden in den nächsten Vorlesungen, nächste Woche, auf eine Reihe von Verweisen Nietzsches auf Leopardi stoßen, mit denen sich wirklich uneingeschränkte Bewunderung und auch Verehrung ausdrückt. Also ein Beispiel, ein kleines Beispiel wäre sowas wie, Zitat, ich halte nur noch Dichter aus, die unter anderem auch Gedanken haben, wie Pindar und Leopardi. Also einen größeren sozusagen Kompagnon kann man in der Geschichte der Dichtung nicht kriegen als Pindar. Ne? Und Nietzsche sagt auch einmal sowas wie, es ist ein unglaubliches Glück, dass ich habe, dass ich so einen Vorläufer habe wie Leopardi. Also wirklich uneingeschränkte Bewunderung. Ab einem bestimmten Zeitpunkt aber gibt es nur noch kritische bis ganz schmählich herabsetzende Referenzen auf Leopardi. Ich lese Ihnen das, vor. Als Beispiel, weil das ist relativ spät, 1878, die überfeinen Unglücklichen wie Leopardi, welche für ihren Schmerz stolz am ganzen Dasein Rache nehmen, bemerken nicht, wie der göttliche Kuppler des Daseins dabei über sie lacht. Eben jetzt trinken sie wieder aus seinem Mischkrug. Denn ihre Rache, ihr Stolz, ihr Hang zu denken, was sie leiden, ihre Kunst, es zu sagen, ist das nicht alles wieder Honig sein? Oder zwei andere Stellen. Die Art Hölderlin und Leopardi, da hat er sie beide zugleich erwischt. Ne? Die Hölderlin und Leopardi, ich bin hart genug, um über deren zugrunde gehen zu lachen. Man hat eine falsche Vorstellung davon. Solche Ultraplatoniker, denen immer die Naivität abgeht, enden schlecht. Irgendetwas muss derb und grob sein am Menschen, sonst geht er auf eine lächerliche Weise zugrunde vor lauter Widersprüchen mit den einfachsten Tatsachen. Und da nimmt er sich dann kein Blatt vor den Mund und wird wirklich echt unanständig. Gegen den falschen Idealismus, wodurch übertriebene Feinheit sich die besten Naturen der Welt entfremden. Wie schade, dass der ganze Süden Europas um die Vererbung jener gebändigten Sinnlichkeit gekommen ist, durch die Abstinenz der Geistlichen. und dass solche Schellis, Hölderlins, Leopardis zugrunde gehen, ist ganz in Ordnung. Ich halte nicht viel von solchen Menschen. Was er da geht es genau sozusagen um diese Art, gibt es einen sachlichen Hintergrund für diese Schmähungen? Ja, also hat das, entspricht dem, was auf der sachlichen Ebene. Und ich glaube ja, ich glaube, dass man das sagen kann, dass in einer gewissen Weise, man muss das zurechtrücken, man darf das nicht falsch sehen, aber dass in einer gewissen Weise der Wille zur Macht der Gegenbegriff ist zu der Rolle, die der Amour propre bei Leopardi spielt. Nicht direkt. Es ist ja nicht, ist nicht direkt der Gegenbegriff in dem Sinn, dass für Leopardi der Amour propre ein positiver Leitbegriff wäre, wie für Nietzsche der Wille zur Macht. Das ist nicht der Punkt, darum sage ich nicht direkt. Der Punkt ist vielmehr, der eigentliche Punkt ist, und was diese herabsetzenden Äußerungen motiviert, dass Leopardi sich den Konsequenzen gefügt hat, die daraus fließen, dass wir unser Leben am Leitfaden der Eigenliebe führen. Und die letzte Konsequenz, dass wir das tun, ist eben das Hineinfallen in diesen Zustand, in diesen Tanzmauszustand. Wenn aber und solange das Leben, das wir führen, Leben ist, das heißt, solange es überhaupt lebendig ist, ist es nach Nietzsche immer von dem Willen zur Macht bestimmt. Ist es immer ein Streben über sich selbst und über die Form, in der es jetzt existiert, hinaus. Und insofern ist der Wille zur Macht ein Gegenbegriff zu dem Amour propre, während der das Leben, das wir führen, unter das Prinzip stellt, dass wir uns alles und immer mehr wünschen und aneignen müssen und uns alles so, wie wir jetzt sind, zum Eigenen machen wollen, so stellt der Wille zur Macht es unter das Gegenprinzip der Neuausrichtung und der Selbsttransformation. Das Leben unter dem Prinzip der Selbsttransformation, wie er einmal sagt, dieser berühmte, immer wieder zitierte Spruch, wir müssen fähig sein und das Leben besteht in nichts anderem als in diesem Willen, den Pfeil über sich selbst hinauswerfen zu können. Wir müssen den Pfeil über uns selbst hinauswerfen können. Dieser Gegensatz, alles, was wir uns ausdenken können, zu einem eigenen machen, in uns hereinziehen, wollen, das ist es, was uns unglücklich macht und das ist der Amour propre. Das hat der Leopardi auch gesehen, aber der Fehler Leopardis war, dass er sich dabei sozusagen, dass er dabei stehen geblieben ist an diesem Punkt und sozusagen die Konsequenzen, die daraus fließen, bereit war zu erdulden, weil Nietzsche erkannt hat, dass das, was das Prinzip des geführten Lebens ist, nach wie vor der Wille zur Macht ist, der überall dort ist, wo überhaupt Leben ist. Also es gibt bei Leopardi, ist das verständlich, ja, inwiefern, was ich meine, wie gesagt, das ist ein Gegenbegriff. Es gibt bei Leopardi eine gewisse Tendenz, die ist nicht explizit, aber doch wirksam, dass in dem Maß, wie das Leben sich spiritualisiert, das Potenzial des Unglücks wächst und das, was im Geist lebendig ist, sich gegen das Leben als solches zu wenden beginnt. Da würde Nietzsche zustimmen. Das ist etwas, was man nicht ableugnen kann. Aber worum es geht, ist, was macht man, wenn man an diesem Punkt angelangt ist? Was macht man, wenn man diese Einsicht hat? Und an Leopardi kritisiert hat, dass er sich eben dieser Gegenbewegung gegen das Leben stellt und ihren Konsequenzen, dass er letztlich der Tendenz nachgibt, die lebensfeindlichen Tendenzen der Zivilisation als ein unhintergehbares Faktum zu akzeptieren. Das ist in gewisser Weise, das ist das, was Nietzsche an ihm dann kritisiert. Es ist in einer gewissen Weise ungerecht. Also, darum habe ich vorher gesagt, das ist Leopardis Endpunkt, aber ein bisschen eine Klausel dazu gehängt. Das ist in gewisser Weise nicht ganz gerecht. Es gibt bei ihm Stellen, bei Leopardi Stellen, wo er sich zumindest das Problematische dieses Haltmachens und die Konsequenzen ertragen klar macht. Also ein sehr bedeutendes Gedicht, auf das wir aus anderer, in einem Zusammenhang nochmal zu sprechen kommen werden, die Ode an Angelo Mai. das über diesen Angelo Mai, über den werden wir noch reden. Und da gibt es eine Stelle, wo er sagt, ach, aus dem Schmerz entsteht oder ersteht der italienische Gesang. Dal dolor comincia e nasce l'italo canto. Und dann sagt er, und wie weniger schrecklich ist der Schmerz, den wir fühlen, als dieser Überdruss und Tedio, der uns überwältigt jetzt. Also der Schmerz ist noch sozusagen dem Lebensüberdruss, der Apathie vorzuziehen. Oh, wie bist du glücklich, für den das Leben Schmerz gewesen ist. A noi le fasce cinse il fastidio. Also wir, uns fesselt uns, und uns hat in seinen Fesseln schon der Ekel. A noi presso la culla, i moto siede e sulla tomba il nulla. Unser Zustand ist der, dass wenn wir in der Wiege liegen, bis dorthin, wo wir dann im Grab liegen, dass nichts unser Nachbar ist. Also da, und diese Sache, da, dem ist aber noch der Schmerz vorzuziehen. Das bringt ihn so nah wie möglich eigentlich. Also näher kommt an Nietzsche nie heran. Aber dass eben der Schmerz noch dieser Betäubung und der Ableck, die wirkliche Erfahrung des Schmerzes, noch immer was wäre, in dem mehr an Lebenskraft, mehr an Energie, mehr an Glücksmöglichkeit steckt, als an dieser Resignation, entweder in der Betäubung oder in der Ablenkung. Also da sieht man auch bei Leopardi einen antinihilistischen Instinkt. Aber letztlich würde der späte Nietzsche, haben wir den späten Nietzsche sagen gehört, ist das eben keine entschiedene Maßnahme gegen die Resignation, sondern Honig sein, wie das Wort war. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die Unentschiedenheit an diesem Punkt, also wo es eben darum geht, wie schätzt man sozusagen, wie analysiert man diese Tendenz der Spiritualisierung der Energie als lebensfeindlich, wie schätzt man das ein? Und Nietzsche ist da der andere, also ist auf der anderen Seite. Man darf nicht vergessen, dass die Unentschiedenheit an diesem Punkt, also wenn wir sagen, Nietzsche ergreift der Partei, einfach für die Aktivität, für das über sich hinaustreiben des Lebendigen, immer was Neues werden, aus sich was anderes machen und so, das ist ja der Schlüssel zu dieser ganzen Übermensch-Konstruktion. Wenn wir jetzt sozusagen das so weit wie möglich abmildern, was der Vorwurf an Leopardi wäre, in diesen Ständen, dass er unentschieden geblieben ist, nicht, in dieser Sache. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass die Unentschiedenheit an diesem Punkt nachträglich natürlich in eine Linie einrückt mit den wirklich grauslicheren Varianten der Lebensphilosophie eines Ludwig Klages oder dieser vorfaschistischen Lebensphilosophen, für die dann einfach der Geist schon Widersacher der Seele, Widersacher der Natur, der Geist, also in Irrationalismus und echten Anti-Intellektualismus ausartet. Das sind Sachen, mit denen Leopardi nichts gemein hat und auch sicher nichts gemein haben hätte wollen, wenn er damit vertraut gewesen wäre. Aber diese Unentschiedenheit rückt das in ein Vorläufertum natürlich zu diesen Überlegungen, in denen daraus dann echter Irrationalismus und Anti-Intellektualismus wird. Es ist sehr wichtig zu sehen, dass Nietzsches Kritik an Leopardi an diesem Punkt zwei Aspekte hat. Der eine ist sozusagen ein ethischer oder quasi ethischer Aspekt, das ist das, was ich bis jetzt skizziert habe. Ne? Also der ist sozusagen nicht stark genug, also Schwächling oder so ist der Arzt, der ist nicht stark genug, das sozusagen sich zu entscheiden für das Leben, für die positive, bejahende Kraft des Lebens. Das ist sozusagen das Ethische daran. Aber es gibt auch einen philosophischen oder man könnte sogar genau sagen methodologischen Aspekt dieser Kritik. Und das ist was sehr Interessantes und Wichtiges. Wenn es stimmt, dass das Leben immer von dem Willen zur Macht bestimmt ist, dass das Leben immer über sich hinaus tendiert, weil der Wille zur Macht das Wesen des Lebens ist, dann ist er eben auch in den lebensverneinenden Kräften wirksam. Das ist die zentrale, eine ganz zentrale Einsicht Nietzsches, oder wo er geglaubt hat, dass er eine zentrale Erkenntnis hat. Auch die lebensverneinenden Kräfte sind kreativ. Sie sind kreativ, wenn man sich das konkret ausbuchstabiert, auch und vor allem genau dort, wo sie spirituell geworden sind. Und deswegen, weil es um ihre Kreativität geht, ihre Kreativität sozusagen dort zu fassen, wo sie spirituell sind, das macht es aus, dass es darauf ankommt, zu erkennen. Deshalb kann man sie erkennen. Was nicht was anderes ist, was ist, was dort ist, wo wir auch erkennen. Deswegen kann man sie erkennen und muss sie erkennen. Es gibt sozusagen, und da hängen die beiden Aspekte zusammen, es gibt sozusagen eine ethische Verpflichtung zum Erkennen, weil das, was uns ins Unglück führt, was das Lebensverneinende ist, etwas ist, was eben in unserer spirituellen, in unserer geistigen Kompetenz oder Präsenz sich abspielt. Und darum ist das Erkennen auch ein Mittel. Das Erkennen ist sozusagen die reale Tätigkeit der Korrektur, dieser, weil es eben um Geistiges geht. Es gibt so eine ethische Verpflichtung zum Erkennen, wenn man nicht der nihilistischen Resignation erliegen möchte. Da gibt es zum Erkennen keine Alternative. Das ist der Grund dafür, dass Nietzsche immer wieder sagt, er ist ein Philosoph. Aber es ist nicht leicht zu erkennen. Ja? Es ist nicht leicht, das zu erkennen, worum es da geht. Ich lese Ihnen eine kleine, etwas vor, das ist so ein bisschen, aber das ist genau die Feststellung dessen, worum es geht. Und insofern ist das eine programmatische Bemerkung. Das sind die allerersten Worte der Vorrede zur Genealogie der Moral. Wir sind uns unbekannt, wir Erkennenden. Wir selbst uns selbst. Das hat seinen guten Grund. Wir haben nie nach uns gesucht. Wie sollte es geschehen, dass wir eines Tages uns fänden? Mit Recht hat man gesagt, also treffend, diagnostisch treffend, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Unser Schatz ist, wo die Bienenkörbe unserer Erkenntnis stehen. Wir sind immer dazu unterwegs, als geborene Flügeltiere und Honigsammler des Geistes. Wir kümmern uns von Herzen eigentlich nur um eins, etwas heimbringen. Das ist auf einer erkenntnistheoretischen Ebene sozusagen dieses Motiv des Amour Propre. Der Amour Propre leitet uns sozusagen auch als Erkenntnis. Wir wollen immer nur was heimbringen. Was das Leben sonst, die sogenannten Erlebnisse angeht, wer von uns hat dafür auch nur ernst genug? Also was da draußen dann los ist, wenn wir es holen, das merkt man gar nicht. Wir wollen es nur haben. Wir wollen es nur einsammeln. Wer hat dafür nur ernst genug oder Zeit genug? Bei solchen Sachen waren wir, fürchte ich, nie recht bei der Sache. Wir haben in unser Herz nicht dort und nicht einmal unser Ohr. Vielmehr wie ein göttlich zerstreuter und in sich versenkter, dem die Glocke eben mit aller Macht ihre 12 Schläge des Mittags ins Ohr gedröhnt hat, mit einem Mal aufwacht und sich fragt, was hat es da eigentlich geschlagen? So reihen auch wir uns mitunter hinterdrein, reiben auch wir uns mitunter hinterdrein die Ohren und fragen ganz erstaunt, ganz betreten, was haben wir da eigentlich erlebt? Wer sind wir eigentlich? Also da nimmt er das, da spricht er von der Schwierigkeit, nicht? Dessen, was es eigentlich zu erkennen gibt. Man könnte dem eine Reflexion Leopardis parallelisieren, wo er etwas zu der modernen, wo er ausdrücklich was zu der modernen Wissenschaft sagt. Wenn man die, das ist eine ganz interessante Stelle, weil er sagt, wenn man die moderne Wissenschaft, wenn man die alte Philosophie mit der modernen Philosophie vergleicht, dann sieht man, in welchem Grad die moderne Philosophie überlegen ist. Das liegt daran, dass die Alten, dass in einer gewissen Weise die moderne Philosophie der Alten sehr überlegen ist. Warum? Die Alten haben immer irgendwas lehren wollen, die wollten eine Lehre finden und weitergeben. und etwas herstellen, fabrikare. Während die moderne Philosophie nichts anderes macht, als zu enttäuschen und zu reduzieren. Wenn die alten, die antiken Philosophen manchmal so was gemacht haben, wie zerlegen, reduzieren, enttäuschen, dann haben sie die Sache, die sie da zerlegt haben, aber nachher wieder zusammengesetzt. Das macht die moderne Philosophie nicht. Da wird nicht wieder zusammengesetzt, sondern wird nur reduziert und enttäuscht. Descartes und Newton nimmt er noch aus, eher in Wirklichkeit. Aber die wirklich modernen Philosophen, die ziehen immer nur was weg, die nehmen nur was weg und ersetzen es nicht wieder, setzen es nicht wieder zusammen. Das hat was zu tun mit einer Grundeinsicht, mit einer ganz wichtigen Grundeinsicht in diesem Buch von dem George Kubler, The Shape of Time, der über das Verhältnis von Zeit und Wissen und Erkenntnis einmal sowas sagt wie: Es ist ein ganz entscheidender Punkt für die Entwicklung der modernen Rationalität und der modernen Wissenschaftlichkeit, ein wichtiger Ansatzpunkt, dass Erkenntnis durch Zerlegen sehr viel einfacher funktioniert als Erkenntnis durch Zusammensetzen, weil die Sachen viel länger brauchen, um wieder zusammenzuwachsen. Zerlegt ist was viel geschwinder, als wie man es wieder zusammenbauen kann. Das hat mit dem ein bisschen was, eine kleine Affinität mit diesem Gedanken von Leopardi da. Die moderne, und insofern ist die moderne Wissenschaft, sagt er dann an dieser Stelle, ist überhaupt nicht produktiv, ist überhaupt nicht konstruktiv in einer eigentlichen Bedeutung. Die moderne Wissenschaft macht aber unglaubliche Fortschritte trotzdem. Weil alles, worauf sie draufkommt, ist eben die Aufklärung eines Irrtums, den man vorher gemacht hat. Ja? Also die Idee ist die, der Erfolg der modernen Wissenschaft beruht darauf, dass sie Irrtümer rückgängig macht und an ihre Stelle nichts setzt. Und darin liegt aber auch ihr positiver Effekt, daran liegt sozusagen der wirkliche Erfolg der modernen Wissenschaft hat tendenziell wirklich Erfolg. Weil sie, wenn wirklich alle Irrtümer weggenommen sind, dann sehen wir, dass alles, was wir wissen wollten, was wirklich wert ist zu wissen, eh schon vor Augen liegt. Die Natur selber ist. Wenn alle Irrtümer weggenommen sind, das würde schon vollkommen ausreichen, sagt er, in einer gewissen Weise, damit man sieht, wie die Dinge in Wirklichkeit stehen. Und da sagt er dann, und die Folgerung, die er daraus zieht, ist, dass er sagt, die Gescheitersten sind die, die überhaupt nicht nachdenken. Ne? Weil die haben nie einen Irrtum gemacht. Wer nie gedacht hat, hat sich nie geirrt. Und wer ist also sozusagen eigentlich der Gescheiteste, der sieht die Dinge am ersten so, wie sie wirklich sehen. Die moderne Wissenschaft ist nichts anderes als die Illusion, dass man in diesen Zustand zurückkehren könnte, wenn man es richtig versteht. Also teilweise ist das richtig gesehen, dass es eine wissenschaftliche Aufgabe ist. Also was er wirklich aus der Sicht Nietzsches verstanden hat, ist, dass es eine wissenschaftliche Aufgabe ist, die Irrtümer und Irrwege der Wissenschaft aufzudecken. Was er nicht hat, aus der Perspektive Nietzsches, ist eine Einsicht in den wahren Charakter dieser Irrtümer. Er denkt überhaupt nicht nach, von welcher Art diese Irrtümer sind, die da zurückgenommen werden, und erst recht nicht über die verschlungenen Wege ihres Zustandekommens. Und deswegen kommt er zu dieser schnippischen Schlussfolgerung. Also er hat da durchaus die richtige Einsicht, dass es eine Aufgabe der Wissenschaft ist, die von der Wissenschaft selber produzierten Irrtümer rückgängig zu machen. Aber er hat keine Vorstellung davon, was diese Irrtümer sind und von der Komplexität der Aufgabe, vor der die Wissenschaft da steht. Und deswegen kommt er zu einer Schlussfolgerung, die vollkommen ungerechtfertigt ist und auch wieder nur mit dieser zusammenpasst, mit dieser Unentschiedenheit oder quasi Resignation. Wenn man erkennen will, auf welchem Weg und warum wir zu den falschen und irrigen Annahmen gekommen sind, die jetzt unsere Einstellung zur Welt bestimmen. Also, zum Beispiel zu der Annahme, dass die wahren letzten Ursachen der Dinge uns verborgen sind. Die ganze Problematik, das Ding an sich oder was man so mit Subjekt-Objekt-Problematik, Relativismus-Problem und so weiter und wissenschaftlichen Skeptizismus bezeichnet. Ja? Also, was sozusagen die wahren Ursachen dafür sind, dass wir uns in solche Überlegungen verrennen. Wenn man das erkennen will, dann muss man, sagt Nietzsche, herausfinden, das wissen Sie alle, dass das sozusagen sein Leitgedanke ist, dann muss man herausfinden, welchen konkreten Interessen, welcher Kraft des Lebens diese Annahmen ursprünglich dienlich waren, welcher Wille sich darin ausdrückt. Das ist die eigentliche Aufgabe der Wissenschaft. Also sozusagen die eigentliche Aufgabe, statt dass man da so resigniert wie Leopardi, muss man sagen, ah, genau, und wie geht es? Was ist der Weg, wie man da drauf kommt? Welche Irrtümer wir da, wie erkennen wir überhaupt, wo da die Irrtümer sind? Was das Irrtümliche, was das Furchtbare an so einer Annahme ist, das wahre Wesen der Dinge ist uns verborgen, oder wir können uns dann nur annähern, oder irgendwie aus einer Perspektive, die nicht die des Menschen ist, muss es aber sowas geben, trotzdem sowas geben, wie ein wahres Wesen der Dinge und so diese Transzendenz- und Jenseitsvorstellungen. Also bei Nietzsche hauptsächlich in der Auseinandersetzung mit Kant, immer wie die dort lange Zeit durchläuft. Warum oder auf welche Weise sind wir überhaupt dazu gekommen? Und da sagt Nietzsche, der Weg dazu ist, dass man sich fragt, das ist aber ein langer, schwieriger und verschlungener Weg, welche Kraft drückt sich darin aus, dass wir das angenommen haben? Die Überlegungen, die er dazu anstellt, sind auch Kalküle sozusagen, quasi Kalküle oder Begriffskonstruktionen, die mindestens genauso kompliziert sind wie die von Leopardi, wenn er über das Glück nachdenkt, wo sich verschiedene Begriffspaare auch wieder auf ganz verschiedene Weisen gegenseitig relativieren und in Abhängigkeit bringen können. Also zum Beispiel, was man nicht, eines der zentralen Probleme da ist die Überkreuzung der zwei Begriffspaare bejahend, verneinend und aktiv, reaktiv. Bejahende, verneinende Kräfte, aktive, reaktive Kräfte. Das Reaktive kann auch bejahend sein. Ich lese Ihnen da jetzt ein paar Stellen aus der Genealogie der Moral vor, das sind wirklich zentrale Stellen. Also zum Beispiel die da aus der dritten Abhandlung. Aber kehren wir zurück. Ein solcher Selbstwiderspruch, wie er sich im Asketen darzustellen scheint, Leben gegen Leben. Wir sind genau da jetzt bei dem Thema. Ne? Leben gegen Leben ist, ein solcher Selbstwiderspruch ist, so viel liegt zunächst auf der Hand, physiologisch und nicht mehr psychologisch nachgerechnet, einfach Unsinn. Kann nur scheinbar sein. Er muss eine Art vorläufigen Ausdrucks, eine Auslegung, Formel, Zurechtmachung, ein psychologisches Missverständnis von etwas sein, dessen eigentliche Natur lange nicht verstanden, lange nicht an sich bezeichnet werden konnte. Ein bloßes Wort, eingeklemmt in eine alte Lücke der menschlichen Erkenntnis. Na, das ist genau das, was ich sage. Man muss sich dem konfrontieren. Da ist es ja wieder Leben gegen Leben. Aber wie ist es dazu gekommen, dass man so einen Blödsinn sozusagen nicht nur glauben oder nachbeten, sondern als Haltung übernehmen, sozusagen wirklich daran verzweifeln, wie Leopardi temporär. Wie konnte es dazu kommen? Das muss eine Art vorläufigen Ausdrucks, eine Formel, eine Zurechtmachung von etwas sein, was wir nicht verstanden haben. Aber wo es darum geht, das jetzt zu erkennen. Und dass ich kurz den Tatbestand dagegen stelle. Das asketische Ideal entspringt dem Schutz- und Heilinstinkt eines degenerierenden Lebens, welches sich mit allen Mitteln zu halten sucht und um sein Dasein kämpft. Das ist genau die Art und Weise, wie er eben in diesen lebensverneinenden Tendenzen noch immer einen Willen zur Macht sieht, kämpft noch gegen das, was es selber ist, gegen seine eigenen Tendenzen. dass das asketische Ideal entspringt dem Schutz und Heilinstinkt. Also es ist nicht damit, man kann Nietzsche nicht so interpretieren, dass man sagt, der ist für die Orgie und gegen die Asketen oder so. Das ist völlig uninteressant, diese Art von Parteinahme für ihn. Da geht es um eine Erkenntnisunternehmung, um ein Erkenntnisprojekt. Ne? Also ein degenerierendes Leben, welches mit allen Mitteln sich zu halten sucht und um sein Dasein kämpft. Das deutet auf eine partielle physiologische Hemmung und Ermüdung hin, gegen welche die tiefsten intakt gebliebenen Instinkte des Lebens unausgesetzt mit neuen Mitteln und Erfindungen ankämpfen. Das asketische Ideal ist ein solches Mittel. Es steht also gerade umgekehrt, als es die Verehrer dieses Ideals meinen. Das Leben ringt in ihm und durch dasselbe mit dem Tod und gegen den Tod. Das asketische Ideal ist ein Kunstgriff in der Erhaltung des Lebens. Ja, dass dasselbe in dem Maß, wie die Geschichte es lehrte, über die Menschen walten und mächtig werden konnte, überall dort, wo die Zivilisation und Zähmung des Menschen durchgesetzt wurde, darin drückt sich eine große Tatsache aus, die Krankhaftigkeit im bisherigen Typus des Menschen und so. Also ich übergehe das jetzt ein bisschen, damit ich Ihnen den Schluss dieser Bemerkung vorlesen kann, der wirklich... man versteht mich bereits, dieser asketische Priester, dieser anscheinende Feind des Lebens, dieser verneinende, er gehört gerade zu den ganz großen konservierenden und ja-schaffenden Gewalten des Lebens. Also dass man das ja-schaffende und das reaktive können miteinander einhergehen. Woran sie hängt, diese Krankheit? Der Mensch ist kränker, unsicherer, wechselnder, unfestgestellter als irgendein Tier sonst. Daran ist kein Zweifel, er ist das kranke Tier. Er hat sich alles selber schaffen müssen und wie solche so ein mutiges und reiches Tier, nicht auch das am meisten gefährdete, das am längsten und am tiefsten Kranke unter allen kranken Tieren sein. Alles tritt an ihm so mächtig heraus, dass er sofort wieder zu einer neuen Fessel wird. Sein Nein, das er zum, und jetzt kommt dieser Schlusssatz, sein Nein, das er zum Leben spricht, bringt wie durch einen Zauber eine Fülle zarterer Ja's ans Licht. Ja, wenn er sich verwundet, dieser Meister der Zerstörung, Selbstzerstörung, hinterdrein ist es die Wunde selbst, die ihn zwingt zu leben. Ja, das ist sozusagen das wirkliche Ergreifen dessen, was bei Leopardi da in diesem Gedicht hast, aber nur sozusagen als Sehnsucht eines Idealisierers, wie er sagt, du bist viel glücklicher, der du im Schmerz hast leben können als wir, die wir da von diesem Lebensüberdruss gezeichnet sind und die sozusagen von der Wiege bis zum Grab vom Nichts begleitet werden. Jetzt lese ich Ihnen noch eine Stelle, also das ist sozusagen das, was er sieht, was sowohl eine Erkenntnisaufgabe wie auch als diese Erkenntnisaufgabe eine moralische Verpflichtung ist. Das, weil die Krankheit eben dort ist, wo das Erkennen das einzige Hilfsmittel ist. Es ist nicht sozusagen eine gebrochene Zehe oder sowas. Die kann man nicht durch geistige Anstrengung heilen. Da muss, mit der Zehe muss man irgendwas machen. Aber das, was im Kopf, was auf Ideologie ist, dann das Wort, nicht, was eine ideologische Verblendung ist, das muss man durch Erkenntnis auflösen. Und jetzt lese ich Ihnen da eben noch eine Stelle vor oder ein bisschen, oder zwei vielleicht sogar, die ganz, ganz, ganz entscheidend sind. Es ist ein Thema, was er da hat, aber es kommt nicht auf das Thema an, für mich jetzt, sondern es kommt darauf an, auf die Art und Weise, wie er sagt, das ist wirklich methodologische, ja. Also worum es mir geht, und ich möchte, das ist ein sehr wichtiger Punkt auch für das nächste Kapitel mit dieser Mythologie-Sache. Den wissenschaftlichen Geist sozusagen zu erkennen, der da drinnen steckt. Es hat keinen Sinn, Nietzsche. Also man muss Nietzsche als einen Philosophen verstehen und man muss ihn verstehen als einen wissenschaftlich orientierten Philosophen. Nur ist das eine Vorstellung von Wissenschaft, die wir sozusagen nicht so leicht als eine solche erkennen. Aber manchmal schon. Also wenn man die Nützlichkeit von irgendwelchen physiologischen Organ oder auch einer Rechtsinstitution, einer gesellschaftlichen Sitte, eines politischen Brauchs, einer Form in den Künsten oder im religiösen Kult, also wenn man die Nützlichkeit von irgend so einem Organ noch so gut begriffen hat, so hat man damit noch nichts im Betreff seiner Entstehung begriffen. So unbequem und unangenehm dies älteren Ohren klingen mag, denn von alters her hatte man in dem nachweisbaren Zweck, in der Nützlichkeit eines Dings, einer Form, einer Einrichtung, auch deren Entstehungsgrund zu begreifen geglaubt. Das Auge als gemacht zum Sehen, die Hand als gemacht zum Greifen. So hat man sich auch die Strafe vorgestellt, das ist das Thema. Ne? So hat man sich auch die Strafe vorgestellt, als erfunden zum Strafen. Aber alle Zwecke, alle Nützlichkeiten sind nur Anzeichen davon, dass ein Wille zur Macht über etwas weniger Mächtiges Herr geworden ist und ihm von sich aus den Sinn einer Funktion aufgeprägt hat. Also das ist eine ganz entscheidende Stelle, um zu verstehen, was Genealogie bei Nietzsche heißt. Alle Zwecke, alle Nützlichkeiten nur Anzeichen davon, dass ein Wille zur Macht über etwas weniger Mächtiges Herr geworden ist und ihn von sich aus den Sinn einer Funktion aufgeprägt hat. Und die ganze Geschichte eines Dinges, eines Organs, eines Brauchs, kann dergestalt eine fortgesetzte Zeichenkette von immer neuen Interpretationen und Zurechtmachungen sein, deren Ursachen selbst unter sich nicht im Zusammenhang zu sein brauchen. Also man kann sich das Werk von Michel Foucault nicht vorstellen, wenn er das nicht gelesen hätte. Eine fortgesetzte Zeichenkette von immer neuen Interpretationen und Zurechtmachungen, deren Ursachen selbst unter sich nicht im Zusammenhang zu sein brauchen, vielmehr unter Umständen sich bloß zufällig hintereinander folgen und ablösen. Entwicklung eines Dings, eines Brauchs, eines Organs ist demgemäß nichts weniger als ein Progressus auf ein Ziel hin, noch weniger ein logischer und kürzester mit dem kleinsten Aufwand von Kraft und Kosten erreichter Progressus, sondern die Aufeinanderfolge von mehr oder minder tiefgehenden, mehr oder minder voneinander unabhängigen, an ihm sich abspielenden Überwältigungsprozessen, hinzuzurechnen, die dagegen jedes Mal aufgewendeten Widerstände, die versuchten Formverwandlungen zum Zweck der Verteidigung und Reaktion, auch die Resultate gelungener Gegenaktionen. Die Form ist flüssig, der Sinn ist es aber noch mehr. Also die Form wird weiter transportiert und wird, man hat das Wort umfunktionalisieren, ne? Das trifft ein bisschen was von dem, was da gemeint ist. Aber mit einer zusätzlichen Interpretation. Selbst innerhalb des einzelnen Organismus steht es nicht anders. Ja, das ist das, was der Grund der spezifischen Schwierigkeit dieser Erkenntnisaufgabe ausmacht, der Leopardi sich nach Ansicht Nietzsches nicht gestellt hat. Diese Tatsache, dass wir nicht sagen können, dass wir dem Schein erliegen, ja, warum wirklich die Strafe gibt es zum Strafen. Nein. Ich lese Ihnen dann noch die zweite Stelle vor, die das Service sagt, aber nur ein bisschen deutlicher. Man hat also, um zur Sache, nämlich zur Strafe zurückzukehren, zweierlei an ihr zu unterscheiden. Einmal das relativ Dauerhafte an ihr, den Brauch, den Akt, das Drama, das, was auch die Handlung heißt in einem Drama dann, eine gewisse strenge Abfolge von Prozeduren. Ja, das ist das eine. Andererseits das Flüssige an ihr, den Sinn, den Zweck, die Erwartung, welche sich an die Ausführung solcher Prozeduren knüpft. Und da wird ohne weiteres vorausgesetzt, bei Analogiam, gemäß dem oben entwickelten Hauptgesichtspunkt, nämlich von ihm selber, der historischen Methodik, dass die Prozedur selbst etwas Älteres, Früheres als ihre Benutzung zur Strafe sein wird. Das Letztere erst in die längst vorhandene, aber in einem anderen Sinn übliche Prozedur hineingedeutet worden ist, kurz, dass es nicht so steht, wie unsere naive Moral- und Rechtsgenealogen bisher annahmen, welche sich allesamt die Prozedur erfunden dachten, zum Zweck der Strafe, so wie man sich ehemals die Hand erfunden dachte zum Zweck des Greifens. Also ganz radikal antiteleologisch gedacht. Ich habe Ihnen das jetzt vorgelesen, weil das einen Übergang macht. Ich fange nächstes Mal mit einem neuen Thema an. Nämlich, ich komme zurück auf dieses Versprechen, dass ich was über den Begriff Mythologie, was heißt Mythologie, was heißt Mythos in Bezug auf dieses Systemfragment des deutschen Idealismus, aber auch die Resonanzen, die wir da bei Leopardi gefunden haben. Und natürlich ist das was, womit sich Nietzsche auch auseinandersetzt, und die drei haben jeweils sehr verschiedene Positionen zu dem, was man sich da dazu denken soll. Aber der entscheidende Punkt, um fürs Verständnis von Nietzsche, um Nietzsches Auffassung, Auseinandersetzung mit dem Mythischen und mit dem Mythologischen zu verstehen, ist, dass man ihn schon in einem Sinn, der auf die anderen beiden einfach überhaupt nicht zutrifft, als einen Wissenschaftler sehen muss. Ein wissenschaftlicher Zugang zu der Frage. Diese ganze Theorie mit der, über die griechische Tragödie und diese Synthese von apollinischen und dionysischen Tendenzen, das ist die Konstruktion oder die Erkenntnisleistung eines Wissenschaftlers, der sich etwas erklären will, und zwar genau integriert in dieses große Projekt, sich zu erklären, in welcher Weise sozusagen in lebensverneinenden Kräften sozusagen noch immer ein Wille zur Macht wirkt, im Sinne sozusagen einer wirklichen Genealogie, die über die kontingenten Verknüpfungen in solchen Zeichensequenzen, nicht Anzeichen, sagt er, die müssen gar nicht in einem inneren Zusammenhang miteinander stehen, sich das klar zu machen. Also für heute, glaube ich, habe ich eben meine Zeit schon überschritten. Danke für Ihre Geduld. Bis nächste Mal.